Das Buch enthält zwei große Teile, ungleich groß, den Hauptteil und den Schluss. Wie schon gesagt, der Schluss umfasst die Verse 18 bis 25 in Kapitel 13. Und das Thema des Briefes, des Buches, wird in Kapitel 1, Vers 1 bis 13, Vers 17 besprochen. Vom Treubleiben im Glauben. Nun möchte ich etwas sagen zu meiner Gliederung, denn wir werden jetzt anfangen, etwas strenger zu gliedern, damit es leichter ist, mir zu folgen und auch leichter ist, später seine Notizen zu lesen und auch weiterzugeben, ist es eine Hilfe, wenn wir eine gute Gliederung haben. Ich weiß, dass man im Allgemeinen dazu tendiert, die Wirtschaftsgliederung zu übernehmen, die nur aus Zahlen und Punkten besteht. Sie ist aber sehr unpraktisch, wenn wir zur Bibel kommen, denn sie gliedert nicht tief genug. Sie können unendlich gliedern, das stimmt. Sie können bis da hinaus Zahlen auf mit Punktzahl, aber das ist dann nicht mehr übersichtlich. Ja. Um eine übersichtliche Gliederung zu haben, brauchen wir eine andere Methode und nach vielem Umarbeiten und nach vielen Versuchen habe ich eine sehr einfache Methode gefunden und die wollen wir jetzt verwenden. Ich werde nicht streng nach meiner üblichen Gliederung gehen, weil ich es noch einfacher machen will für Sie, weil wir jetzt uns beschränken auf dieses Buch. Meine Gliederung ist eine, die meine ganze Bibliothek, imstande ist, meine ganze Bibliothek zu umfassen. Aber für diese Zwecke folgendes. Ich verwende vier Symbole und gebrauche diese in zwei Durchgängen. Das heißt, zweimal dieselben vier Symbole. Die vier Symbole bestehen aus Zahlen und Buchstaben. Große Zahlen, kleine Zahlen, große Buchstaben, kleine Buchstaben. Die großen Zahlen sind römisch, die kleinen Zahlen sind arabisch, das heißt die üblichen, die wir im Rechnen gebrauchen. Wir gebrauchen ja arabische Zahlen, aber ab und zu gebrauchen wir auch römische Zahlen. Die Buchstaben sind deutsch, große und kleine. Ich wechsle ab, damit es leichter ist, festzustellen, wo man ist. Man beginnt mit großen Zahlen, römisch 1 zum Beispiel. Wenn man römisch 1, einen Titel, eine Überschrift, römisch 1 aufgliedert, kann man das tun mit großen Buchstaben, groß A, groß B, groß C. Und dann kann man die großen Buchstaben aufgliedern. Jetzt brauchen wir wieder Zahlen, kleine Zahlen, das heißt arabische Zahlen, unsere üblichen Zahlen, 1, 2, 3. Diese kann man wieder aufgliedern, das ist notwendig, weil die Bibel sehr reich ist. Die Zahlen teilt man dann auf, wenn da Aufgliederung nötig ist, mit kleinen Buchstaben, A, B, C und so weiter. Oft ist es nötig, dann wieder aufzugliedern. Jetzt fängt man wieder an mit römisch 1. Nur um zu unterscheiden, römisch 1 unten unter klein a, und römisch 1 oben, wo wir anfingen, gebraucht man Punkte. Und wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden nach den ersten vier Symbolen, 1a, 1a, einen Punkt setzen, nach dem Symbol. Beim zweiten Durchgang, bei der zweiten Verwendung der vier Symbole, setzen wir einen Doppelpunkt. Tiefer will ich nicht gehen, damit wir nicht zu sehr verwirrt werden. Aber ich denke, das ist einfach. Römisch 1 Punkt, groß A Punkt, arabisch 1 Punkt, klein A Punkt. Und klein A Punkt wird aufgegliedert werden in römisch 1 Doppelpunkt. Und wenn ich das so sage, dann wissen sie genau, wo ich bin. Und wenn sie dann noch bei der Gliederung jedes Mal, wenn aufgegliedert wird, ein klein wenig einrücken, dann können sie sofort sehen, wo wir sind. Höchst einfach. Wenn sie einmal drin sind, vielleicht wie das Ei von Kolumbus, anfänglich schwierig, aber wenn man es einmal ein bisschen gestupft hat, dann sitzt es da und kollert nicht mehr rum. Und muss man suchen. Also, wir beginnen. Ich gebe zunächst einmal, das müssen Sie nicht schreiben jetzt, wenn Sie nicht wollen, aber ich gebe Ihnen einmal einen kurzen Überblick über diesen Hauptteil des Buches, also den eigentlichen, wo das eigentliche Thema besprochen wird, 1,1 bis 13, 17. Und dieser Teil, der Hauptteil des Briefes, wechselt ja ab. Lehre, Aufruf, Lehre, Aufruf. Und dem will ich Rechnung tragen, später. Aber für diese Zwecke, wir haben drei Teile. Römisch 1 werde ich Teile nennen. Römisch 1 Punkt, Gründe und Aufforderungen, die werden sich abwechseln. Gründe und Aufforderungen zum Treubleiben im Glauben. Und das ist der größte Teil des Hebräerbriefes. Das ist klar. Aber jetzt eine kleine Hilfe für die Bibelarbeit. Lassen Sie sich nicht irritieren, wenn bei Ihrem Bibelstudium Sie merken, dass die Aufgliederung eines Abschnittes oder eines Buches ungleich große Teile ergibt. Das liegt im Wesen des Lebens. Es ist so in der Geografie, nicht alle Kontinente sind gleich groß gemessen. Ja, das hat Gott nicht so gewollt. Das Wasser dazwischen, manchmal nicht Wasser dazwischen. Also Asien ist der größte Kontinent, ja, und der kleinste Australien. Ungleich große Teile, das soll uns nicht stören. Wir wollen nach der Natur des Wortes Gottes, so wie er das gebaut hat, so wollen wir es studieren. Wir wollen sehen, wie hat Gott das Buch strukturiert. So wie in der Natur, in der Biologie und überhaupt, wir suchen, was ist da, nicht wir schaffen es. Das können Sie in der Technik tun, aber nicht in der Natur, einschließlich der geistlichen Natur. Da suchen wir die gegebene, die vorhandene Struktur. Das ist sehr wichtig. Und wir richten uns danach. Also, der Hebräerbrief hat ungleich große Teile. Er zerfällt aber fast wie von selbst in drei Teile. 1 bis 10, das ist klar, Kapitel 11 ist ein Teil für sich. Ein großes Kapitel, ein großes Thema, aber ganz anders als vorher und ganz anders als nachher. Ab Kapitel 12, Vers 1 haben wir den dritten Teil. Ja? Da haben wir dann eher praktische Hilfen, wie das aussehen kann. Also jetzt haben wir schon mehr oder weniger die Linie. 1 bis 10, Gründe und Aufforderung zum Treubleiben. Das ist der Hauptteil des Briefes. Kapitel 11, Römisch 2 Punkt, Kapitel 11, der Glaube wird geschildert, der die Treue hält. Der Glaube, der die Treue hält, wird hier geschildert. Hier haben wir Beispiele von 1 bis 10. Ja. Wie sieht der Glaube aus? Nun, ich gebe euch Beispiele. Kapitel 11. Und dann, Römisch 3 Punkt, ab Kapitel 12, Vers 1 bis 13, Vers 17, beschreibt er, hilft er uns zu sagen und sagt, wie die Treue zu halten ist. Wie sieht das in meinem Leben aus, wenn die Treue gehalten wird, wenn ich treu im Glauben bin? Oder wie sehen Christen aus, echte Christen? Sehr gut. Also, wir kommen zurück zu Römisch 1, Punkt, zum ersten Teil des Briefes. Gründe und Aufforderungen zum Treubleiben im Glauben. Kapitel 1 bis 10. Groß A Punkt. Überschrift: Jesus Christus ist der erhabene Vermittler. Jesus Christus ist der erhabene Vermittler des Redens Gottes. Kapitel 1, das ist der erste Abschnitt im ersten Teil. Zur Hauptsache im Hebräerbrief betrachtet der Verfasser Jesus als Mittler, das heißt als Hohenpriester, aber nicht nur als Mittler, sondern auch als Vermittler, obwohl das auch eine Art Mittler ist. In Kapitel 1 haben wir Jesus zuerst als Vermittler von Wort Gottes und dann geht er über später zu dem weiteren Thema. Aber das ist grundlegend. Kapitel 1 ist sehr stark einführend oder grundlegend. Und schon die ersten Verse 1 bis 3 sind wirklich Eckstein des ganzen Briefes. Die sind sehr konzentriert und wir werden dort etwas stehen bleiben. Später können wir schneller gehen. Also Kapitel 1, Jesus Christus ist der erhabene Vermittler des Redens Gottes. Wir lesen Vers 1. Nachdem Gott zu alter Zeit vielmals und auf viele Weisen zu den Vätern geredet hatte, durch die Propheten, redete er in diesen Tagen, den letzten, zu uns durch den Sohn. Kurz etwas zur Übersetzung. Sie werden merken, wenn Sie das merken, feststellen, dass ich oft die reine Vergangenheitsform gebrauche, wo Sie in Ihrer Bibel wahrscheinlich oder oft wenigstens die vollendete Gegenwartsform haben. Das hat seine Bewandtnis. Wenn wir im alltäglichen Deutsch sprechen, besonders unterhalb des Mains in Deutschland, oberhalb des Mains, ja, noch in Hessen, man sollte eigentlich sagen, oberhalb von Hessen, da tendiert man dazu, man hat viel Dialekt, oben hat man auch noch Dialekt, aber überhaupt im Dialekt tendiert man dazu, die Zeit zu komprimieren. Zum Beispiel im schweizerischen Dialekt haben sie keine Zukunftsform und keine Vergangenheitsform, nur Gegenwart. Übrigens, damit wir uns verstehen, die Zeit wird in der Sprache aufgeteilt in drei Hauptteilen und diese jeweils nochmal aufgeteilt in Erste und Vollendete. Das heißt, wir haben Vergangenheitsform, wenn wir hinten anfangen, hinter uns. Und diese wird aufgeteilt werden in reine Vergangenheitsform und vollendete Vergangenheitsform. Wir haben die Gegenwartsform, die reine Gegenwartsform, die direkte, und dann die vollendete Gegenwartsform, die aber immer noch Gegenwartsform ist. Hier ist das Problem. Man nennt es mit Fremdwort den Perfekt. Und im Hirn, im Denken vieler Deutscher ist Perfekt schon Vergangenheitsform. Das kommt vom Dialekt her. Aber das ist irreführend. Vergangenheitsform ist in gutem Deutsch, und wenn man richtig verstehen will, muss man sich das merken, vollendete Gegenwartsform ist immer noch Gegenwartsform. Das heißt, etwas aus der Vergangenheit rückt in die Gegenwart. Und auch so im Griechischen. Deshalb ist es so wichtig, sorgfältig die Zeitformen zu übersetzen. Und dann haben wir die Zukunftsform, die einfache, die direkte, und dann die vollendete Zukunftsform. Er wird nach Hönige gekommen sein. Ja? Er wird kommen und er wird gekommen sein, vollendete Zukunftsform. Hoffentlich, das heißt, die noch kommen soll, ja. Hier haben wir die Vergangenheitsform, das heißt, es liegt hinter uns, das ist abgeschlossen. Nachdem Gott zu alter Zeit vielmals, Gott redete, fertig, Vergangenheitsform. Das liegt hinter uns. Wann? Nachdem er geredet hatte. Jetzt nimmt der Schreiber, stellt das um, fängt mit der vollendeten Vergangenheitsform an, wie es sich gehört, chronologisch. Nachdem Gott geredet hatte durch Propheten, redete er in diesen, den letzten Tagen zu uns. Aber das ist auch schon Vergangenheit. Deshalb Vergangenheitsform. Ja? Er selbst, Kapitel 2, lebt in der Gegenwart. Jetzt ist es so. Das heißt, wir tragen der Chronologie Rechnung mit einer etwas deutlicheren Übersetzung. Nachdem Gott zu alter Zeit vielmals und auf viele Weisen zu den Vätern geredet hatte, durch die Propheten, redete er in diesen Tagen, den letzten, zu uns durch den Sohn. Dr. Arno Gäbelein, dessen Kommentar wohl schon ins Deutsche übersetzt ist, sagt von diesem ersten Vers des Hebräerbriefes: Das Fundament, auf dem alles ruht, das Wort Gottes, ist die erste große Aussage, die wir antreffen. Das Wort Gottes. Nachdem Gott geredet hatte, Wort Gottes, redete er Wort Gottes. Und das ist das Fundament, auf dem wir bauen. Sehen Sie? Der Schreiber legt Fundament. Und auf diesem Fundament will er, dass die Leser bauen. Das ist sein Anliegen. Hört ihn. Gott hat gesprochen. Hört euren Gott. Ja, das durchzieht das ganze Buch. Ja, hier ist das Fundament. Und ich füge hinzu, in diesem Wort Gottes, so gibt der Hebräerschreiber uns zu verstehen, kommt dem Wort des Sohnes Gottes besondere Bedeutung zu. Dem Wort Gottes durch den Sohn. Diesem Wort kommt im Hebräerbrief besondere Bedeutung zu. Der Kernsatz von Vers 1. Wir haben ja verschachtelte Sätze, besonders in der Bibel. Und so habe ich auch übersetzt. Deshalb wird es etwas schwer sein, manchmal, wenn man nur Zeitungsdeutsch kennt oder moderne Übersetzungen, dann zu lesen. Aber es ist wichtig, wie Bruder Siegmann am Anfang sagte, wenn wir durchdenken wollen, dann müssen wir den Satzbau der Bibel kennenlernen. Wir dürfen ihn nicht zu stark verändern. Wenn wir das tun, müssen wir wenigstens Verbindungswörter gebrauchen. Aber wir müssen durchdenken können. Und das können wir nicht, wenn wir nicht wissen, was sagt denn der Text. Ja. Was soll ich bedenken? Also, Sätze können Kernsätze haben. Das ist der Hauptteil des Satzes, die eigentliche kurze oder kürzere Aussage. Und an diese, und übrigens, das wäre vielleicht eine Hilfe, ein Satz, wir müssen ein bisschen Grammatik, ich glaube, wir müssen ein bisschen Fundament bauen. Ein Satz besteht, weil ich möglicherweise Bezug nehmen werde darauf, ein Satz besteht aus Subjekt und Prädikat. Das heißt, normalerweise aus einem Handelnden, da wird ein Hauptwort, ein Dingwort, ein Hauptwort gebraucht und Aussage, die Handlung, Handelnder und Handlung, Subjekt und Prädikat. Und das Prädikat kann man auch mit Aussage ausdrücken. Das Prädikat, die Aussage, wird formuliert mittels eines Verbums, das heißt mittels eines Tätigkeitswortes. Nun gebrauchen wir bei Hauptwörtern oft Artikel. Nicht nur Mann, sagen wir, sondern der Mann, die Frau, das Kind. Männlich, weiblich, sächlich. Und ferner werden dann an beide Beschreibungswörter angehängt. An das Hauptverbum werden angehängt Adjektive, Beiwörter, die beschreiben der große Mann, die hübsche Frau und so weiter, das kleine Kind. Und beim Tätigkeitswort werden angehängt Adverben. Heute werden diese verschmolzen. Schade. So gehen uns diese beiden verloren. Heute lernen die Kinder in der Schule oft nur noch Beschreibungswörter. Die gelten dann beides, für beide Hauptwörter bzw. Hauptwörter und Tätigkeitswörter. So wird gut zum Beispiel gebraucht für einen guten Mann und für eine gute Handlung. Ja? Das gefällt mir gut. Ja? Müsste eigentlich heißen, gefällt mir wohl. Wohl ist ein Adverb. Ja? Das wäre genaueres Deutsch. Jetzt gibt es noch ferner, das sind jetzt Beschreibungswörter für Hauptwörter und für Tätigkeitswörter. Jetzt hängen wir noch weiteres daran. Wir hängen, jetzt sollte man sich dieses merken. Das kommt im Deutschen, leider lernt man in der Schule heute nicht mehr gute Grammatik. Und diese Form oder diese Satzteileinheit ist in der Schrift sehr, sehr wichtig. Jemand hat einmal einen Artikel oder sogar ein Buch geschrieben über die Theologie der Präpositionen. Das heißt, Präpositionen spielen in der Bibel und deshalb auch in der Theologie eine starke Rolle und man sollte sich darüber informieren. Nun gibt es, Präpositionen sind Wörter wie an, auf, hinterin, neben, über, unter, vor und zwischen, geht ein bisschen schnell, ja. Was sind das für Präpositionen? Welchen Fall bestimmen sie? Wer Fall, wes Fall, wem Fall, wen Fall? Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ. An die Frau. Beides, je nachdem. Auf die Frage, wo oder wohin. Ort ist gut. Präpositionen haben es mit einem Ort zu tun. Nehmen Sie eine Schachtel oder einen Koffer, ja? An den Koffer lehne ich etwas an, Akkusativ. An dem Koffer liegt der Stamm, ja? Hingefallen, ja? Hängt davon ab, Dativ oder Akkusativ, nach der Frage, wo ist es oder wohin, ja? Auch wohin ist deshalb sagten Sie Ort, ja, Dativ, ja? Es gibt auch Präpositionen für den, es gibt Präpositionen, die nur den Wem-Fall bestimmen, aus, außer, bei, mit, nach, seit, von, zu, zuwider. Und dann den letzten Fall, den Wem-Fall, bis, durch, für, gegen und so weiter. Und dann haben Sie auch die für den Wes-Fall, und die sind dann weniger bekannt, übrigens während, ist nicht für den Wem-Fall, für Dativ, sondern für den Wes-Fall. Nicht während dem Tage, sondern während des Tages. Ist besseres Deutsch, ja? Aber im Dialekt, im Alltag, gebraucht man da schnell den Wem-Fall. Nun, das als kleiner Exkurs, was die Sprache betrifft. Wie kam ich nun darauf? Ja? Ah, Dankeschön, Dankeschön. Also, wir haben den Satzbau, Kernsatz, dann diese verschiedenen Anhängsel. Und nämlich, Präpositionen sind der Anfang, normalerweise, man kann es auch umkehren, aber normalerweise der Anfang eines präpositionalen Gefüges. Furchtbares Ausdruck, aber man muss sich das einmal merken. Ein Gefüge, das ist schon leichter, ja. Gefüge ist eine kleine Einheit von Wörtern, die eine Einheit bilden, wie ein Wort. Aber präpositional, weil eine Präposition davor steht oder sie beherrscht. In dem Koffer ist ein präpositionales Gefüge, ja. Durch die Bank ein präpositionales Gefüge. Und solche werde ich immer wieder wahrscheinlich, wenn wir auslegen, identifizieren. Hier haben wir das, hier haben wir das. Ja. Die werden dann so angehängt. Ursprünglich scheint es, als ob präpositionale Gefüge adverbial waren. Das heißt, sie beschrieben eine Tätigkeit. Aber mit der Zeit, ähnlich wie auch im Deutschen, verwendet man Wörter, die eine Tätigkeit beschreiben, auch für Hauptwörter. Das ist eine Art Abkürzung und die Sprache tendiert, kürzer zu werden. Und so zerstört sie sich selbst auch leider. Aber wir haben auch dieses, auch die Sprache, in der die Bibel übersetzt worden ist, war schon eine zum Teil verkümmerte Sprache, aber sie wird dann in jener Zeit gesprochen, war eine reiche Sprache, eine vorzügliche Sprache und für unsere Begriffe auch noch eine sehr gute Sprache, aber eben in der Grammatik als menschliche Sprache nicht vollkommen. Aber Gott bedient sich schwacher Gefäße, nicht wahr? So haben wir es auch da. Also, wir haben ein präpositionales Gefüge, das nicht nur eine Tätigkeit beschreibt, sondern auch ein Hauptwort. Das werden wir auch antreffen. Und das schafft manchmal Probleme. Wir wissen nicht manchmal ganz genau, hier haben wir ein präpositionales Gefüge, beschreibt es jetzt eine Tätigkeit oder ein Hauptwort? Jetzt haben wir noch einen weiteren Satzteil oder einen Teil, woraus wir zu bestehen. Und das ist der Nebensatz. Wir haben den Hauptsatz oder den Kernsatz und dann haben wir Nebensätze. Die sind auch Sätze, die werden angehängt. Manchmal sind sie sogar Hauptsätze, die dann mit einem und verbunden werden. Ich sitze hier und ich spreche. Ich könnte die auseinandernehmen und jeder Satz könnte für sich selbst stehen. Ich sitze hier, Punkt. Ich spreche, Punkt. Aber damit man das noch näher zusammenkommt, nehme ich das Punkt weg, nehme ich den Punkt weg und sage und dann fließt es. Ja. Ich könnte auch aber sagen. Ja. Andere Verbindungswörter gibt es. Und dann gibt es Verbindungswörter, die den zweiten Satz, der hier angehängt wird, nicht alleine stehen lassen. Er ist abhängig, stärker abhängig vom Hauptsatz. Und alles das hilft uns, die Wahrheit, die ausgesagt wird, besser zu erfassen. Deshalb nehmen wir uns ein bisschen Zeit, das zu sagen. Der Kernsatz von Vers 1, also der kurze Hauptsatz, der das ganze erste Kapitel beherrscht. Der Kernsatz von Vers 1, der das ganze erste Kapitel beherrscht, lautet: Gott redete. Präpositionales Gefüge angehängt im Sohn. Wenn wir dieses Gefüge noch mit hinzunehmen, das dürfen wir, haben wir immer noch den Hauptsatz, dann heißt der Kernsatz: Gott redete im Sohn. Das ist die Überschrift vom ganzen Kapitel 1. Hier haben wir auf dreierlei zu achten. Wenn das denn der Titel ist, die Überschrift ist, dann haben wir jetzt einen Ausgangspunkt für eine Einteilung von Kapitel 1. Hier haben wir auf dreierlei zu achten. Auf den Redenden, zweitens auf die Umstände seines Redens und drittens auf den Sohn als Mittel seines Redens. Der Redende, die Umstände des Redens und das Mittel des Redens, nämlich der Sohn. Nun kommen wir zu einer Aufgliederung von Groß A. Wir ziehen jetzt die arabischen Zahlen hinzu, arabisch 1, Punkt. Achten wir auf den Redenden. Wir konzentrieren uns jetzt auf den ersten Teil, den Redenden. Vers 1 noch einmal. Nachdem Gott zu alter Zeit zu den Vätern geredet hatte, durch die Propheten, redete er in diesen Tagen durch den Sohn. Es ist Gott selbst, der redete. Nachdem Gott redete, redete er. Es ist Gott selbst, der redete. Ob durch Propheten oder durch den Sohn, der gesprochen hat. Und es ist ein und derselbe Gott, auch wenn es zweierlei Reden sind, alttestamentliches und neutestamentliches. Er hatte geredet, alttestamentliches Wort, durch die Propheten. Er redet durch den Sohn, neutestamentliches Wort Gottes. Aber ein Reden, ein Gott, eine Bibel, ein Autor, das macht die zwei zu einem Reden. Rabbisch 2, Punkt. Achten wir nun auf die Umstände des göttlichen Redens im Sohn. Die Umstände des göttlichen Redens im Sohn. Vers 1. Aufgliederung. Klein a, Punkt. Wann hat Gott im Sohn geredet? Zu den Umständen gehört die Zeit. Wann hat Gott geredet? Und jetzt gliedern wir wieder auf und gebrauchen wieder Römisch 1, aber jetzt mit einem Doppelpunkt. Klein a wird aufgegliedert in römische Zahlen. Römisch 1, Doppelpunkt. Jetzt wollen wir die Antwort suchen auf die Frage, wann hat Gott im Sohn geredet? Die nächste Frage wird lauten, zu wem, aber jetzt sind wir bei der Zeit. Wann? Die Antwort lautet im Text, nachdem er geredet hatte. Das ist Zitat aus Vers 1. Wann redete Gott? Römisch 1, Doppelpunkt. Nachdem er geredet hatte. Dem Reden Gottes, auf das der Schreiber immer wieder zu sprechen kommen wird, im Hebräerbrief, ist ein bereits zuvoriges vorangegangen. Und auch auf jenes wird er immer wieder Bezug nehmen. Gott redete im Sohn, nachdem er schon einmal geredet hatte. Und was wird nun von jenem ersten Reden gesagt, als er geredet hatte? Von dem sagt er, und wir teilen wieder auf, Groß A, Doppelpunkt. Vom alttestamentlichen Reden oder von dem, was Gott gesagt hatte, sagt der Hebräerschreiber Folgendes. Groß A, Doppelpunkt. Es geschah zu alter Zeit. Es geschah zu alter Zeit. Und wir fügen hinzu, ja, zu sehr alter Zeit. Denn Gott hat von Anfang an gesprochen. Er segnete Adam und Eva. Von Anfang an hat Gott gesprochen. Zu alter Zeit, ja, zu sehr alter Zeit. Und dieses Wort, sagt Johannes einmal, war das Licht der Menschen. Gottes Wort ist Licht. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Das Wort war das Licht der Menschen von Anfang an. Es war zudem ein vorbereitendes Licht oder ein vorbereitendes Reden. Warum sprach Gott zu alter Zeit? Um die spätere Zeit vorzubereiten. Groß B, Doppelpunkt. Sodann geschah jenes Reden, sagt der Schreiber, vielmals. Oft hat er gesprochen. Immer wieder. Gott sei Dank. Sodass wir ein reiches altes Testament haben. Groß C, Doppelpunkt. Zudem, sagt der Schreiber, geschah es auf vielen Weisen. Auch das beschreibt jenes Reden. Es war zu alter Zeit, es war vielmals und es war auf vielen Weisen. Auf diese Weise, auf jene Weise, einmal durch Traum, einmal durch klare Botschaft, einmal diktiert er zu Mose und so weiter, auf viele Art und Weise. Groß D, Doppelpunkt. Der Schreiber fügt hinzu, es geschah durch die Propheten, durch die Propheten. Von Mose an, weiter durch viele andere Propheten. Groß E, Doppelpunkt. Von jenem Reden, sagt der Schreiber, es geschah zu den Vätern. Es war ein Reden zu den Vätern. Auch wenn Gott gesprochen hat, bevor die israelitischen Väter da waren. Es war zu den Vätern dieser Väter, ja, zu Adam, zu Kain, und seine Väter sind gestorben, Entschuldigung. aber Noah, andere zu Abraham, Josef, Mose. Es geschah zu den Vätern, das heißt zu den Vätern des Verfassers und der Leser. Was für diese bedeutete, dass es auch für sie war. Das ist ja wichtig. Wenn der Schreiber sagt, Gott sprach zu den Vätern, dann ist klar für ihn, selbstverständlich für ihn und für die Leser, dass das, was Gott zu alter Zeit sagte, auch nicht nur für die Väter war, sondern für die Lesenden jetzt, für die, die jetzt da sind, den Schreiber. Was Gott einmal sagt, das ist ewiglich gültig. Wenn der Schreiber sagt, Gott redete, dann wissen seine Leser jetzt, das war nicht nur für die Väter, das war für uns. Und weil sie so dachten, weil sie wussten, dass das, was Gott einmal im Alten Testament durch Mose zu den Vätern geredet hatte, für sie war, daher kamen ihre Probleme. Kann Gottes Wort Probleme aufwerfen? Und wie? Jetzt sind sie im Dilemma. Das stimmt doch, das ist doch Gottes Wort, was Mose gesagt hat. Aber wir sind doch Christen, wir glauben doch an Jesus. Ja, wir schätzen ihn, wir glauben, dass er für unsere Sünde gestorben ist. Aber. Und jetzt die große Frage, wie verhält sich jenes Wort, er hatte geredet, zu diesem Wort, er redete? Diese zwei. Und sehen Sie, gleich am Anfang wirft er das Problem auf. Und diese Frage will er beantworten. Daher rührten ihre Probleme, weil sie Mose so ernst nahmen. Und das nimmt ihnen der Verfasser nicht weg. Ihr könnt Mose ruhig ernst nehmen, nur müsst ihr den Sohn noch ernster nehmen. Und wenn ihr das tut, wenn ihr von Sohn ausgeht, dann werdet ihr Mose wirklich zu schätzen wissen. Denn Mose sprach von ihm und er zieht die zwei zusammen. Das wird er im Kapitel 3 wunderbar tun. Weil es Einreden war und weil Gott durch Mose geredet hatte, weil das Gottes Wort war, deshalb kann der Verfasser jetzt aus jenem alten Wort zitieren und zeigen, was Gott durch Jesus wirklich gesagt hat. Und so holt er sie ab. Er wird aus dem Alten Testament immer wieder zeigen, dass das Wort Gottes durch Jesus wirklich der Höhepunkt des Redens Gottes ist. Das wird er zeigen. Aus dem gleichen Grunde, weil Gott zweimal geredet hatte und beides immer noch seinen Bestand hat, kann der Verfasser aber auch alttestamentliches Wort Gottes zur Unterstützung seiner Argumente für das Wort durch den Sohn anführen.